Pünktlich zum Advent darf ich Sie begrüßen zu unserer Dezemberausgabe von Adam Online Audio. In unserer heutigen Ausgabe geht es um richtige Männer, die sich etwas untypisch verhalten. Das ist Mannsein abseits vom Rambo-Klischee, abseits vom großen Macher. Das hat was Nachdenkliches. Und es zeigt, dass es manchmal mehr Rückgrat braucht, durch den Hintereingang zu verschwinden, als den großen Auftritt am Haupteingang zu wählen. Nachdenklich wird's auch für uns als Redaktion von Adam Online Audio. Wir legen nach dieser Ausgabe eine kreative Pause ein und wollen über unseren Podcast nachdenken. Das Ganze wollen wir übrigens nicht alleine tun, sondern mit Ihnen als Hörer. Dazu gibt's eine Umfrage, die Sie unter adam-online.de finden. Klicken Sie dazu einfach in der Navigation unten auf den letzten Punkt, Podcast-Umfrage, und beantworten Sie uns ein paar Fragen. Das hilft uns, unseren Podcast noch besser zu machen, und Sie haben die Chance, einen von 10 Preisen zu gewinnen. Also gucken Sie auf unsere Website. André Buschbeck ist Einzel- und Teamcoach und bei Campus für Christus als Leiter für Personal und Training tätig. Er ist verheiratet, hat 5 Söhne und lebt in Hohenahr. Infos über Seminare und Coaching finden Sie unter www.buschbeck-coaching.de. Josef, typisch Mann. Eine männliche Weihnachtsgeschichte. Im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums ist nachzulesen, wie Gott Mensch wird. Da heißt es: Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Doch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte: Josef, du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Das alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte: Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef reagiert wie ein Mann. Da ist ein Problem, in das ich geraten bin. Wie werde ich es am besten wieder los? Wie lautet die Lösung? Die unerklärliche Schwangerschaft wäre eigentlich ein Grund, sie anzuklagen. Das würde dem geltenden Gesetz entsprechen. Maria hätte als Strafe die Steinigung oder die Erdrosselung zu erwarten. Ihr Tod und der Tod ihres Kindes wären unausweichlich. Der Gedanke ist auf den ersten Blick gar nicht so abwegig, denn damit käme Josef am besten raus. Er wäre gerechtfertigt und stünde sauber da. Doch er hat ein gutes Herz, das nicht hart geworden ist und sich nur an Gesetzen, Recht und Unrecht orientiert. Deshalb will er diese Lösung nicht wählen. Wie sollte es weitergehen, wenn die öffentliche Anklage von Maria nicht die Lösung ist? Er grübelt darüber nach, fühlt seine Ohnmacht, mit der die Situation ihn überrumpelt, ist wütend, schimpft leise in sich hinein. Hätte er nicht vorher etwas ahnen müssen? War er nicht zu naiv gewesen? Das hatte er nun von seiner Gutgläubigkeit. Er hatte Maria zu viel vertraut. Er dachte, er würde sie kennen, doch jetzt ist er empört und könnte sie vor Wut in Stücke reißen. Doch er lässt es nicht zu, dass seine Wut ihn regiert. Warum ist er eigentlich so wütend? Er hatte sich mit ihr die Zukunft ausgemalt. Sie war die Frau, mit der er sein Leben verbringen wollte. Ja, er liebt sie immer noch, und gerade diese Liebe verursacht den Schmerz in ihm. In dem Moment, in dem er seine Enttäuschung umfassend wahrnimmt, wird er sich bewusst, wie sehr er sie liebt. Am liebsten würde er die Zeit zurückdrehen und die Schwangerschaft verhindern. Aber wie? Seine Gedanken kreisen und suchen nach einem Ausweg, so wie eine Fliege, die sich in einer Lampe verfangen hat, den Ausgang sucht. Je schneller er denkt, desto wirrer entwickeln sich seine Ideen. Josef liebt Maria und ist auch fähig, diese Liebe zu zeigen. Mit welcher Lösung würde er also seine Liebe zu Maria zeigen können? Da endlich kommt er zu einer guten Lösung. Seine Lösung beweist Charakter, und der ist gut. Er überlegt nicht nur, wie er selbst wieder heil aus der Sache herauskommt, sondern sieht auch die anderen Personen, Maria und das ungeborene Kind. Er wird sich von Maria trennen, stillschweigend, ohne Aufsehen zu erregen. Er klagt sie nicht an, so können sie und ihr Kind vielleicht am Leben bleiben. Was die Leute über ihn reden, das ist ihm egal. Damit wird er schon fertig werden. Aber er ist sich nicht sicher, ob er diese Geschichte mit Maria jemals überwinden wird. Wie sollte er jemals eine andere Frau lieben können? Mitten in seiner scheinbar guten Lösung redet ein Engel im Traum zu ihm und erklärt ihm, was das alles zu bedeuten hat. Gott ist hier am Wirken. Deshalb ist seine Situation mit menschlichem Verstand alleine nicht zu begreifen. Das erschreckt Josef. Und zugleich fegt es alle seine menschlichen Lösungen hinweg. Die sind jetzt nicht mehr gefragt, denn sie würden alles nur noch schlimmer machen. Hat er da richtig gehört, was Gott von ihm erwartet? Er soll zu Maria stehen, sie weiterhin lieben und gerade jetzt, da es schwierig wird, nicht die Kurve kratzen? Das leuchtet ihm ein und er ist bereit dazu. So wie er die Situation jetzt sieht und versteht, gibt es keinen Grund, enttäuscht zu sein. Seine Liebe zu Maria ist gerettet. Deshalb wirft er am nächsten Morgen die eigenen Pläne über Bord und tut, was Gott von ihm erwartet. Er vertraut sich Gottes Führung an, ordnet sich Gottes Plänen unter und überlässt Gott die Kontrolle über die Situation. Jetzt ist er Teil des Geschehens, kein Statist am Rande. Er erlaubt Gott, in sein Leben hineinzureden. Er setzt sich Gottes Handeln aus. Es geht ihm nicht mehr um sich und wie er dabei gut wegkommt. Er ist bereit für Gottes Wirken an sich, indem er seinen Werdegang Gott anvertraut. Damit hat er Teil an Gottes Handeln in der Welt und an anderen Menschen. Zusammenfassend sieht man hier, wie Josef in der Situation hin und her gerissen ist. Da ist einmal der gewohnte, so typisch männliche Weg. Eigene Ideen und Pläne gilt es zu haben und zu verwirklichen. Schwierigkeiten und Konflikte führen zu Grübeleien und dann Kopf unter die Decke oder mit dem Kopf durch die Wand. Es geht darum, möglichst ungeschoren wieder raus aus der Risikozone zu kommen und die Situation schnell wieder unter Kontrolle zu bringen. Der neue, auf Gottes Führung eingehende Weg sieht anders aus. Ich nehme meine Erwartungen, Gefühle und Reaktionen bewusst wahr und halte sie aus. Ich widerstehe der Versuchung, aus der unangenehmen Situation und Gefühlslage zu flüchten. Mitten in der Situation suche ich Gottes Reden und höre darauf. Ich tue das Gehörte nicht leichtfertig ab. Ich kneife nicht, sondern stelle mich der Herausforderung, die Gott mir zumutet. Ich übe mich im Gehorsam, trotz des Risikos. Das Ergebnis ist Wachstum in meinem Vertrauen zu Gott, Reifung meines Charakters. Es entsteht ein realistischeres Bild von mir selbst. Ich habe nicht alles im Griff. Mir wird bewusst, dass ich auf Gottes Handeln angewiesen bin. Peter Müller ist Missiologe und Theologe sowie Autor des Buchs Columbans Revolution, das im Neufeld Verlag erschienen ist. Columbans Stab. Echte Männer setzen sich Ziele. Sie haben eine Vision und folgen dieser kompromisslos. So sagt man. Columban war ein junger Ire, noch ein Teenager, als er sein Elternhaus verließ. Er wollte ganz Christus nachfolgen und keine Kompromisse eingehen. Seine Mutter versuchte ihn davon abzuhalten, das Elternhaus zu verlassen, das er für den Weg des Heils für immer hinter sich lassen wollte. Weinend warf sie sich vor ihm hin und blockierte den Ausgang. Columban schritt über sie und die Schwelle hinweg, wünschte seiner Mutter Lebewohl und zog in die Fremde, um sein Leben ganz Gott zu weihen. Die Reise führte ihn durch Irland bis an das Kloster Bangor, in dem er Mönch wurde. Comgall, der Abt des Klosters, war ein Mann eifriger Frömmigkeit und strenger Glaubensnachfolge. Und Columban entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einer tragenden Kraft im Kloster. Dann begann erneut in ihm der Wunsch zu wachsen, in die Ferne zu ziehen. Comgall lehnte zunächst ab, doch Columban blieb hartnäckig und gewann seinen Abt im Laufe der Zeit für sein Vorhaben. Und so kam es, dass Columban an einem Morgen mit 12 Mönchen, die ihm folgten, ein Schiff an der Küste Irlands bestieg, um von dort nach Osten zu segeln, in die Ferne. Das war im Jahr 590 und Osten war die einzig mögliche Richtung, denn jeder wusste in diesen Tagen, dass irgendwo hinter Hibernia, so hieß Irland damals, mitten im Ozean das Ende der Welt lauerte. Dort, wo jeden Abend die Sonne versank. Nach dem Vorbild Jesu brach Columban mit 12 Mönchen auf, von denen einer Gallus war. Seine Reise führte ins Ungewisse, in Todesgefahr. Allein wenn Gott mit ihnen sein würde, würden sie überleben. Die Leinen waren losgelegt und nun würde sich zeigen, ob Gott Columban würdig erachtete oder ihn als einen Sünder untergehen ließ. Und Gott war mit Columban. Nicht nur war die See ruhig und der Wind beständig, der die Mönche an die Küste Galliens brachte. Gott führte Columban in ein Land, das einst Julius Caesar für das Römische Reich erobert hatte, in dem es bald römische Städte mit christlichen Basiliken gegeben hatte und das nun vor gut 150 Jahren von germanischen Barbaren erobert worden war. Das Geschlecht der Merowinger hatte innerhalb von nur 80 Jahren Gallien erobert und sollte damit zum Wegbereiter für Karl den Großen werden. In diesem Reich der Merowinger gründete Columban bald auf Bitte des Königs mit seinen 12 irischen Mönchen ein Kloster in Luxeu, das liegt in den Vogesen. Aus einem ehemaligen Römerkastell wurde nun ein Kloster. Hier lebte und arbeitete Columban mit seinen Mönchen. Schnell füllte sich das Kloster, denn die Söhne der Adligen strömten herein, und so mussten innerhalb weniger Jahre 2 weitere Klöster errichtet werden. So stark war die Dynamik, die hier begann, dass innerhalb von nur 100 Jahren mehr als 300 Klöster im Merowingerreich gegründet wurden, die für immer das Gesicht Europas verändern sollten. Columban war ein Mann strengen Glaubens. Seine Klosterregel verlangte harte Arbeit, asketischen Glauben und unbedingten Gehorsam Gott gegenüber und seinem Stellvertreter, dem Abt. Columban und seine Mönche rodeten Wälder, bauten Brücken, perfektionierten die Landwirtschaft, heilten Kranke, lehrten Adlige und brachten zum ersten Mal seit Jahrhunderten den christlichen Glauben, den es bisher nur in den römischen Städten gegeben hatte, zu den Kelten und Germanen auf dem Land. Columban war ein Mann kompromisslosen Glaubens. 20 Jahre lebte er nun schon im Reich der Merowinger und war ein angesehener Mann geworden. Eines Tages kam es zum Zerwürfnis mit Brunichilde, der Mutter des Königs. Sie hatte die beiden Kinder des Königs zu Columban gebracht, damit dieser sie segnen solle. Weil Columban aber die lasche Moral des Königshauses zuwider war, weigerte er sich schlichtweg, die unehelichen Kinder zu segnen. Brunichilde war außer sich vor Zorn, stieß Verwünschungen gegen Columban aus und schickte schließlich königliche Truppen, die den Mann Gottes zurück nach Irland bringen sollten, dort, wo er herkam. So vertrieb sie Columban also aus seinem Kloster. Nach langer Reise wurden er und seine Mönche von Soldaten Brunichildes am Atlantik in ein Schiff gesetzt. Doch Gott schien einen Strich durch die Rechnung der Königin Mutter zu machen, denn schon nach wenigen Stunden trieb ein starker Wind das Schiff zurück ans Ufer. Columban und seine Mönche reisten zurück ins Reich der Merowinger und kamen schließlich nach Bregenz an dem Bodensee. Columban war ein Mann, der nicht lang fackelte. Schon am Zürichsee, zu dem sie ihre Reise zuvor geführt hatte, zerstörte er einen heidnischen Altar und warf ihn in den See. Nur knapp waren er und seine Mönche danach den aufgebrachten Einheimischen entkommen. Das hielt ihn nicht davon ab, in Bregenz dasselbe zu tun. Gallus, sein treuer Begleiter aus Bangor, sprach alemannisch und predigte auf seinen Befehl gegen den heidnischen Glauben. Dann nahm Columban die Götterbilder, zerschlug sie am Felsen und warf sie in den Bodensee. Ein Teil der Menschen folgte dem christlichen Glauben. Ein anderer Teil ging weg, zornig und voller Wut. Hier im fruchtbaren Rheintal am Bodensee in Bregenz gründete Columban ein neues Kloster. Doch das Unterfangen stand unter keinem guten Stern. Es regte sich Widerstand unter der Bevölkerung, die nicht vergaß, was Columban getan hatte. Verleumdungen wurden beim örtlichen Fürsten vorgebracht, der sie daraufhin aufforderte, Bregenz zu verlassen. Die Ereignisse spitzten sich zu, als zwei Mönche ermordet wurden. In einer Nacht- und Nebelaktion beschloss Columban, die Beine in die Hand zu nehmen und nach Italien zu gehen. Columban war ein Mann, der nicht mit sich diskutieren ließ. Den Aufbruch empfand er als Weisung Gottes, wenn auch vielleicht die Angst keine unwichtige Rolle gespielt haben mag. Jedenfalls jetzt und sofort musste der Aufbruch sein. Doch Gallus, sein treuer Freund aus über 20 Jahren, lag mit hohem Fieber da und sah sich nicht in der Lage, seinem Abt auf der beschwerlichen Reise über die Alpen zu folgen. Es kam zu einer hitzigen Diskussion, an deren Ende Columban den Gallus mit einem Bann belegte. »Zu meinen Lebzeiten wirst du die Messe nicht mehr feiern.« Mit diesen Worten ließ Columban seinen langjährigen Weggefährten zurück. Ohne Gallus also trat er die Reise nach Italien an, wo er bald darauf südlich von Mailand das Kloster Bobbio gründete, um nie mehr das Merowingerreich zu betreten. Columban war ein Mann, der ein guter Lehrmeister war. Viel hatte Gallus von ihm gelernt, und nach seinem Vorbild gründete er bald sein eigenes Kloster und unterwies die Mönche dort. Die Härte, mit der Columban die lange Freundschaft zerbrechen ließ, hatte Gallus am Bodensee zurückgelassen. Anders als sein Abt war Gallus ein weicher Mann. Er hörte zu und er sprach die Sprache der Menschen, von denen berichtet wird, sie seien mitunter bei seinen Predigten in Tränen ausgebrochen. So gewann er die Herzen der Bevölkerung und noch heute erinnert der Name einer Stadt an ihn, St. Gallen. Doch die Messe wagte er nicht mehr zu feiern. Eines Sonntagmorgens, die Sonne ging gerade auf, weckte Gallus seinen Diakon Maginold und sagte, »Steh schnell auf und bereite für mich die Feier der Messe vor!« Der wollte seinen Ohren nicht trauen und fragte zweifelnd nach, ob Gallus tatsächlich die Messe feiern wolle. »Ja«, bestätigte der, »in dieser Nacht ist mir geoffenbart worden, dass mein Lehrer Columban gestorben ist. Für seine ewige Ruhe möchte ich nun das Opfer feiern.« Noch am selben Tag sandte er Maginold nach Bobbio in Italien, dass er sich im Kloster Columbans nach dem genauen Tag und der Stunde erkundigen sollte, an dem Columban gestorben war. Maginold erreichte schließlich das Kloster Bobbio und fand alles genauso vor, wie Gallus es beschrieben hatte. Die Mönche übergaben ihm einen Brief über das Leben ihres Abtes und Columbans Stab. »Als unser Lehrer noch am Leben war, hat er uns aufgetragen, dass Gallus durch diesen Stab losgesprochen werden sollte.« Columban war ein Mann, der sich nicht von seinem Weg abbringen ließ. Doch wie viele Nächte mag er wohl mit Tränen in den Augen im Gebet verbracht haben, das Gesicht seines treuen Freundes Gallus vor Augen, den er krank und in Todesgefahr jenseits der Alpen zurückgelassen hatte. Wie oft hatte er sich wohl gewünscht, diesen Moment rückgängig machen zu können? Wie groß war sein Entsetzen über seine eigene Hartherzigkeit gewesen, als er an die Liebe seines Freundes dachte, der mit ihm damals in Bangor den Schritt ins Ungewisse gemacht hatte und ihm treu durch dick und dünn gefolgt war. Wie fruchtlos müssen die Versuche gewesen sein, das eigene Verhalten vor sich zu rechtfertigen. Wie oft hatte er Gott wohl um Gnade angefleht und für seinen Freund Gallus gebetet. Columban war ein echter Mann. Er hatte eine Vision und folgte dieser kompromisslos. Und doch erkannte er in den letzten Monaten seines Lebens, dass ein echter Mann manchmal auch einen Schritt zurück machen muss, um einen großen Fehler einzugestehen. So sandte er seinem Freund und Schüler Gallus etwas, das für seine Autorität als Lehrer und Vater stand, für die liebende Fürsorge des Abtes für seinen Mönch. Er sandte den Freispruch von dem ungerechten Bann und er sandte Columbans Stab. Adam Online steht als christliche Publikation für Männer nicht im luftleeren Raum, sondern pflegt Verbindung mit zahlreichen Arbeiten, die Männer im Blickfeld haben. Ein Beirat unterstützt regelmäßig die Arbeit und Ausrichtung von Adam Online. Dazu gehören Patrick Hamilton von Brüder auf dem Weg, Gary Klein vom Glaubenszentrum Bad Gandersheim, Werner May von der Ignis Akademie, Rainer Osterloh vom Christlichen Männertraining und Claudius Schillinger vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Weil Weihnachten ja auch Wunschzeit ist, fragten wir diese nach ihren Wünschen für Männer im kommenden Jahr. Ebenfalls zum Beirat gehören Wilf Gasser vom Männerforum Schweiz, Thomas Lieberwirth von der Männerarbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens sowie Christoph Matthias vom Team F. Diese konnten leider bei der Beiratssitzung nicht anwesend sein. Die Fragen stellte Emmerich Adam.
Was wünscht ihr euch für die Männerbewegung in Deutschland, für die einzelnen Männer in Deutschland? Fangen wir mit Patrick Hamilton an.
Für mich reduziert sich das Ganze auf einen Satz. Ich wünsche mir, dass die Männer aufwachen aus ihrem frommen oder auch teilweise unfrommen Dornröschenschlaf und dass sie sich aufmachen. Aufmachen auf Christus zu.
Was wünschst du dir für die Männer in Deutschland, Werner May?
Zuerst wollte ich eigentlich sagen, und ich will es auch sagen, dass sie alle mal Großväter werden oder die meisten von ihnen mal wirklich Großväter werden. Und wenn sie mal alt sind, dass sie zurückblicken können auf ihr Leben, so wie es Abraham gesagt hat, er ist lebenssatt gestorben.
Was wünschst du dir für die Männer in Deutschland, Gary Klein?
Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, als Männerkreise, Männervereinigungen, Männerarbeiten, dass wir den Männern helfen, in eine tiefe Verwurzelung in Christus zu gelangen. Dann haben wir geistlich auch gesunde Männer und das hat zur Folge gesunde Ehepaare, gesunde Familien, gesunde Gemeinden und eine gesunde Nation.
Was wünschst du dir für die Männer in Deutschland, Rainer Osterloh?
Ich habe vor kurzem mit einem älteren Mann zusammengesessen und wir haben uns das auch so eine Frage gestellt und da kam eigentlich ein Satz dabei so heraus, dass Männer für sich selbst erst einmal Verantwortung übernehmen, dass Männer für die auch Verantwortung übernehmen für die, die ihm anvertraut sind, für die Menschen und für das, was ihm anvertraut ist. Und dieses Wort Verantwortung für sich nochmal ganz neu definieren und daraus auch Entscheidungen treffen.
Was wünschst du dir für die Männerbewegung, für die Männer in Deutschland, Claudius Schillinger?
Ich wünsche jedem Mann einen guten männlichen Freund, mit dem er sich offen austauschen kann und auch mit anderen Männern zusammen, tragfähige Beziehungen, wo ein Mann auch denken kann, was sind seine Berufungen, seine Begabungen und wo er auch ganz offen über seine Sorgen und Ängste sprechen kann, als Mann zu Männern, mit Männern.
Unsere Dezemberausgabe von Adam Online Audio geht damit zu Ende. Ich möchte Sie nochmal einladen, an unserer Umfrage teilzunehmen. Die finden Sie auf unserer Website adam-online.de und dort unter dem Menüpunkt Podcast-Umfrage. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir würden gern mit Ihren Ideen den Podcast weiter und besser machen. Deswegen möchte ich Sie bitten, nehmen Sie sich die 1 bis 2 Minuten, die das Ganze dauert, und sagen Sie uns Ihre Meinung in unserer Umfrage. Mit etwas Glück gewinnen Sie 1 von 10 Preisen. Mein Name ist Peter Müller. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2009. Tschüss! Ja, Josef und Maria sind auf Herbergssuche. Inzwischen schon leicht runter mit den Nerven, klopft Josef an die 12. Tür. Nach einem kurzen Moment öffnet der Wirt die Tür.
Guter Mann, habt ihr ein Quartier für mich und meine Frau?
Nein, alles ausgebucht.
Aber seht doch, meine Frau ist hochschwanger.
Da kann ich doch nichts dafür.
Ja, aber ich doch auch nicht.
Merry Christmas!